Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Wann haben Sie dieses Jahr das erste Stück Dubai-Schokolade gegessen und gedacht, naja, ganz okay, aber was soll dieser Hype? Wir schauen zum Jahresende auf die Dubai-mäßig beflügelte Karriere der Pistazie.
Die Pistazie braucht eine lange Frostperiode, einen langen kalten Winter und einen sehr heißen und trockenen Sommer. Zum Beispiel in Sizilien gibt es Pistazien, dort ist es trocken genug, aber natürlich nicht in Küstennähe. Drum ist es uns eigentlich nicht so vertraut, das Gehölz.
Tja, aber sehr vertraut ist das Gehölz Bäckern und Küchenchefs in der Türkei zum Beispiel. Und mit einem davon sprechen wir gleich hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Pistazien haben seit dem Hype um die Dubai-Schokolade enorm Karriere gemacht. Dabei waren die Edelnüsse in der orientalischen Backkunst ja immer schon wichtig, nur eben nicht nur als Cremefüllung bei der Schokolade, sondern eben auch vor allem als ganze oder halbe Nüsse im Baklava. Und jetzt zum Jahresende fragen wir uns im Kompressor, werden eigentlich jetzt massenhaft weitere Pistazienplantagen angelegt, um diesen Bedarf decken zu können? Und wie haben der TikTok-Wahnsinn und Millionen Dubai-Schokolade kaufende und herstellende Teenager weltweit eigentlich das Pistaziengefüge verändert oder auch die arabisch-türkische Backtradition? Ich freue mich sehr auf Informationen aus erster Küche, direkt aus der Türkei von Koch und Gastronom Cem Ekşi, in Pforzheim aufgewachsen und aktuell Chef eines Feindining-Restaurants, eines Bistros und einer Currywurstbude in Istanbul. Ich grüße Sie, hallo.
Guten Tag, hallo.
Herr Ekşi, in Europa war Dubai-Schokolade was Exotisches. Die Leute haben plötzlich Millionen dafür ausgegeben. War oder ist das in der Türkei eigentlich auch so ein Hype?
Ja, es hat sich sehr schnell ergeben, dass hier diese Dubai-Schokolade sich überall verbreitet hat. Erst haben ganz viele kleine Hersteller damit angefangen und mit der Zeit kamen dann auch sehr schnell die großen Marken dazu. Es ist einfach unglaublich, wie schnell hier die Adaption abläuft, wenn es um Hypes geht oder um Trends geht. Istanbul erlebt oder die Türkei erlebt meistens 2 bis 3 verschiedene Hypes im Jahr und die explodieren dann ganz groß und dann sieht man das überall und nach 2, 3 Monaten verschwindet das dann auch wieder. Und diesmal ging es halt so weit, dass sich das natürlich auch Wellen geschlagen hat auf Europa.
Ja, sagen Sie, was für Hypes sind das? Geben Sie noch mal ein anderes Beispiel?
Zum Beispiel, was jetzt auch momentan Mode ist, ist Lokma. Lokma sind frittierte Teigbällchen, ähnlich wie die französischen Beignets, mit dem Unterschied, dass die nicht mit Puderzucker übergossen werden, sondern eine Zuckerlösung drüber gießen. Und das ist eigentlich etwas, das wir schon seit Jahrhunderten hier in der Türkei haben. Aber dann gab es diese absurde Variation, dass man die Lokma genommen hat und dann nochmal Schokolade drüber gegossen hat und Haselnüsse und Pistazien und Gummibärchen und Streusel. Also man liebt es hier mit Produkten, die man sowieso kennt, sie neu zu verbinden und zu übertreiben.
Die Frage ist natürlich, wie sich das auswirkt, vor allen Dingen auch auf die Produkte und ob das dann knapp wird. Also die schon angesprochene Pistazie ist ja eine wichtige Zutat, eben gerade auch im Orient. Warum ist die eigentlich so teuer? Also in Deutschland zum Beispiel zahlt man 6 Euro für ein Glas Pistaziencreme.
Pistazien sind teuer wegen der Herstellung. Erstens die Bäume. Das dauert dann schon, glaube ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, bis zu 10 Jahren, bis man die erste Ernte bekommt. Das zweite ist die Verhältnisse. Man braucht hohe Temperaturen, aber trotzdem eine gute Wasserzufuhr, Regen, aber nicht zu viel. Und das führt natürlich auch dazu, wenn man mehr anbauen möchte, dass die Monokulturen in der ganzen Umgebung dann natürlich zu Schaden auswirken. Momentan auf der Welt haben wir 3 große Pistazienlieferanten. Und zwar ist das einmal Kalifornien, an der zweiten Stelle haben wir dann Italien und an dritter Stelle die Türkei. Wobei wir von der Qualität der Produkte ausgehend sagen kann, dass obwohl Italien mit seinen Pistazien am meisten bekannt ist, die höchste Qualität man aus dem Südosten der Türkei eigentlich herbekommt.
Und ist es jetzt so, dass die Vorräte weltweit praktisch aufgebraucht sind wegen dem Dubai-Schokoladen-Hype? Oder hat man da rechtzeitig nachsteuern können? Und vor allen Dingen, was bedeutet das jetzt eben auch für die zukünftige Verwendung der Pistazie? Also der Preis wird vermutlich nicht mehr runtergehen, oder?
Der Preis wird nicht runtergehen. das auf jeden Fall, weil, wie gesagt, Pistazien waren teuer, sind auch schon immer teuer gewesen. Mit der Inflation, die wir hier in der Türkei haben, ist das natürlich auch nochmal die Nebenkosten, die die Anbauer haben, steigen ohne Ende an. Aber dass das knapp wird, so einen Zustand gibt es momentan nicht. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich aus erster Hand direkt nachgefragt, wie sieht's denn aus? Und zwar gibt es die Familie Güllolo. Die Familie Güllolo betreibt Baklava-Marken und Geschäfte in siebter Generation hier in der Türkei. Und einer der Güllolo-Familie, der hier in Istanbul tätig ist, der Murat Gülle, hat auch seit neuestem eine neue Filiale in München. Deswegen kriegt er sowohl den Hype in München mit als auch hier. Und als ich ihm nachgefragt habe, hat er gesagt, du, die meisten Dubai-Schokoladen, die da serviert werden, in denen sind noch nicht mal Pistazien drin. Also die Füllung, die da gemacht wird, da ist Engelshaar drin. Dann haben wir eine grüne Masse, die süßlich und sämig ist. Und dann die Schokolade außenrum. Viele Hersteller, jetzt abgesehen von den großen Marken, denen wir vertrauen können, viele Hersteller benutzen da meistens eine eingefärbte Sesampaste, die dann sozusagen aussieht wie eine Pistazienpaste. Und indem man da ein bisschen natürliches Aroma mit beigibt, hat man dann mit derselben Sämigkeit wie bei einer Sesampaste eigentlich schon da den Trick raus.
Das ist natürlich eigentlich schon fiese Trickserei, zumindest wenn man das dann eben als Dubai-Schokolade als echte verkauft. Noch dazu gibt's ja auch Versuche, das Ganze jetzt auf andere Produkte zu übertragen, bis hin zur Dubai-Bratwurst. Also der Fantasie ist da in Deutschland jedenfalls keine Grenzen gesetzt. Haben Sie das oder sehen Sie das in der Türkei auch, dass sowohl mit der Trickserei als auch eben mit diesen Nachahmerprodukten da auch nochmal Kasse gemacht wird?
Den Hype in Deutschland habe ich gesehen, dass auf den Weihnachtsmärkten einfach überall eine Dubai-Variante ist, bis zu ganz alten Konditoren, die mittlerweile sogar den Dubai-Stollen machen und der sich mehr verkauft als das Original. Aber in der Türkei gibt es derartige Abwandlungen nicht. Die Türken nehmen das eher mit Humor. Man sieht zum Beispiel bei einem Kleinwarenhändler, dass er da zwei Fegebesen hat. Und der eine Besen kostet 5 Euro und hat er auf den anderen Besen zum Spaß Dubai-Besen hingeschrieben und verkauft den für 100 Euro. Einfach nur als Witz. Aber in der Lebensmittelbranche haben wir das momentan hier nicht, weil dafür, da würden die Türken sagen, halt jetzt langsamer.
Da lassen sich die Deutschen offenbar doch gerne ein bisschen veräppeln. Wo Sie jetzt eben auch diese Kulinarik angesprochen haben, beziehungsweise dieses Thema Luxus auch bei Dubai. Sie sind ja schließlich Gastronom und Koch. Also spielt das Ganze für Sie eine Rolle? Also im kulinarischen Bereich, können Sie dem wirklich was abgewinnen?
Das liegt meistens an jedem Koch selber. Also jetzt mal abgesehen von der Dubai-Geschichte, wenn es dementsprechende Trends gibt, überlegt man als Koch dann oder als Gastronom, okay, steige ich hier mit auf oder nicht? Zum Beispiel bei dieser Lokma-Geschichte, da bin ich auch einmal kurz mit aufgestiegen und habe in meiner Currywurstbude als Dessert eine Lokma-Variante angeboten, die übergossen worden ist mit einer Bitterschokolade. Dann hatten wir dort Schinkenstücke obendrauf und nochmal mit gerösteten Erdnüssen. Und das war dann sozusagen so eine süß-salzige Variation. Bei der Dubai-Geschichte ist es so, warum man das hier nicht so sehr sieht, liegt daran, dass eine Verbindung von einer Süßware mit Pistazie ja sowieso bei uns im Land über die Baklava-Kultur schon bekannt ist. Das heißt, wir haben hier schon seit über Jahren unglaublich viele Variationen, in der Pistazie mit Süßem drin ist. Aber meistens sind das dann immer Baklava-Variationen. Also unsere Grundlage für die Variation, die hier gemacht wird, ist eine andere als die, die in Europa ist.
Das heißt, Sie verwenden die Pistazie jetzt zumindest bevor es diesen großen Trend gab und den Versuch, den Sie eben mit der Currywurstbude beschrieben haben, eigentlich nur im traditionellen Zusammenhang? Oder kommt die Pistazie sonst bei Ihnen in Ihren Lokalen zum Einsatz?
Ja, die Sache ist die, als ich vor 10 Jahren hier nach Istanbul gekommen bin, habe ich gemerkt, dass jeder Koch und jedes Restaurant, das ein bisschen was auf sich hält, eine Baklava-Variation hat. Also eine Abwandlung, eine Dekonstruktion, irgendwas in der Art, was von ganz Weitem vielleicht daran erinnert. Und da wollte ich nicht mitspielen, das wollte ich nicht. Ich habe mir gedacht, okay, muss nicht sein. Ich habe eine eigene Baklava-Variation gehabt. Und zwar meine Baklava-Variation ist, dass ich eine klassische Baklava mache, aber mit einer Apfelstreusel-Mohn-Füllung. Das heißt, ich habe eine Apfel-Mohn-Baklava auf der Karte stehen. Und die Pistazie benutze ich lieber im Salzigen. Wir hatten mal eine Vorspeise mit Garnelen, zu der ich dann eine Pistaziencreme-Brûlée, eine leicht herbe Pistaziencreme-Brûlée gereicht habe. Und letztes Jahr im Winter hatten wir dann auch mal ein Pistazien-Risotto, das dann auch nochmal mit geräucherten Mozzarella abgeschmeckt worden ist. Aber ich nutze lieber die herbe Seite der Pistazie in der Küche.
Aber das hört sich trotzdem sehr lecker an. Apfelmohn, das erinnert mich ja doch dann ein bisschen an das klassische deutsche Kuchentableau. Sind Sie da ein bisschen noch inspiriert auch von Ihrer Zeit früher in Deutschland?
Ja, natürlich, natürlich. Ich hatte das große Glück, dass als ich meine Ausbildung damals im Schwarzwald gemacht habe, dass eigentlich so gut wie alles im Hause gemacht worden ist. Es ist schwierig noch jetzt in diesem Zeitalter ein Hotel zu finden, das eine eigene Backstube hat, bei der morgens um 4 Uhr, 5 Uhr der Konditor anfängt zu backen, damit um 12 Uhr all die Torten und Kuchen bereit sind. Und wenn man natürlich so etwas sieht, dann hat man auch eine ganz andere Grundlage, um neue Gerichte oder neue Rezepte zu entwickeln.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, dennoch, die Frage ist ja immer, wie kommt man drauf? Sie haben jetzt Ihre Prägung erwähnt, da nimmt man sicher vieles mit. Andere lassen sich eben dann doch auch von Social Media inspirieren. Vielleicht noch abschließend, also spielt das jetzt für Sie auch dahingehend eine Rolle, dass Sie da Trendsetter sind, dass Sie also auf Social Media Ihre Kreationen unter die Leute bringen und vielleicht mit ein bisschen Glück dann eben auch mal so einen Hype selber auslösen?
Ja, auf jeden Fall. Also Instagram, Social Media ist eine Marketinggrundlage, ist ein Werkzeug der modernen Kultur momentan. Und es gibt viele Gerichte, die ich dann entworfen habe, die ich mir ausgedacht habe, bei denen ich dann versucht habe, das sozusagen auch viral zu machen, was auch teilweise geklappt hat. Beispiele dafür wären ein ganz klassisch türkisches Essen hier in der Türkei, so eine Hausmannskost wäre zum Beispiel ein Bohneneintopf, leicht tomatisiert, meistens mit Fleischstückchen innen drin. Dazu wird Reis gereicht und ich habe das dann einfach mit Hummer gemacht, dass ich einen Hummerbohneneintopf gemacht habe. Da sind sehr viele Menschen sehr neugierig geworden und haben dann unser Restaurant gestürmt. Ein anderes Beispiel wäre, dass wir ein besoffenes Hühnchen auf der Karte haben. Das ist ein Hühnchen, das auf ein Kilo Hühnchen wir ein Kilo Knoblauch reinhauen und dann mit ganz viel Sekt im Ofen schmoren. Schmeckt wunderbar. Und das war auch eins dieser Gerichte, die so explodiert sind. Natürlich das, was die Dubai-Schokolade hier erreicht hat, ist natürlich eine ganz andere Ebene. Also, dass das halt nicht nur von einem Restaurant ausgeht, sondern dass es eine ganz große Influence entsteht hier und ganz viele andere Hersteller bis zu Top-Marken, das sich ausweitet und die dann alle ihre eigene Variation machen. Also ich wünschte mir, dass ich so etwas hinbekommen würde.
Das hört sich auf jeden Fall auch schon sehr kreativ und vor allen Dingen auch in dem Fall des Hummers zum Beispiel auch natürlich sehr Dubai-Luxus-tauglich an. Cem Ekşi, in Pforzheim aufgewachsener Koch und Gastronom in Istanbul. Wir sprachen über die Pistazien und ihre Bedeutung und viele andere, was sich darum herum rankt, gerade nach dem Hype um die Dubai-Schokolade. Herzlichen Dank und alles Gute für Ihre neuesten kulinarischen Projekte. Danke. Beim Programmieren kann es vorkommen, dass das System die Fehlermeldung Illegal Instruction ausspuckt. Das bedeutet dann einfach gesagt, dass das Programm diese illegale Anweisung nicht ausführen kann. Und eine ähnliche Botschaft wollte der Chaos Computer Club bei seinem jährlichen Hacking-Kongress senden. Illegal Instructions, das war das Motto des 38. Chaos Computer Communication Congress, kurz C3 in Hamburg. Es soll eine Aufforderung sein, technischen Widerstand zu leisten, also gegenüber Überwachung, Vermessung, Datenschnorchen und Infiltration. Jenny Genzmer war im Kongresscenter in Hamburg und hat sich angesehen, was das bei den Hackern ausgelöst hat, wie das ankam und wie sie das Motto im Einzelnen umgesetzt haben.
Ladies, Gentlemen, variations thereupon. Welcome to the 38th Chaos Communication Congress.
Gabriela Bog ist seit vielen Jahren Teil der Hacking-Szene. Sie eröffnet den 38C3 und schwört die Teilnehmenden auf ein ernstes Motto ein. Illegal Instructions, illegale Anweisungen.
We're not living in good times. We're living in difficult times. Fascism is coming.
Die Demokratie in Deutschland und weltweit ist bedroht, sagt sie. HackerInnen sollten Menschen dabei helfen, richtige Entscheidungen zu treffen, indem sie ihnen das nötige Werkzeug an die Hand geben. Zugang zu Informationen.
Das Erste, was autoritäre Regimes tun, ist, Bücher zu verbieten. Wir sehen es in den USA, dass da Bibliotheken unter Druck gesetzt werden, Bücher in Schulbibliotheken nicht mehr gezeigt werden dürfen. Information ist immer Macht. Und wer in der Lage ist, auch an Informationen heranzukommen, die nicht veröffentlicht werden sollten, wer Informationen verbreiten kann, die nicht verbreitet werden sollten, der kann einer Gesellschaft dabei helfen, die richtigen Wege zu gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Die Szene rund um den CCC kämpft seit Jahren dafür, dass Hacking als kreativer Umgang mit Technologien verstanden wird. Wer also ein Hacker oder eine Hackerin ist, ist Interpretationssache.
In unserer Rechtsberatung geht es uns darum, dass wir Aktionen verwirklichen, dass wir Initiativen, Organisationen helfen, ihre radikalen Ideen für eine gerechte Gesellschaft durchzusetzen.
Vivien Kube ist Rechtsanwältin und als solche ein sogenanntes Organ der Rechtspflege. Aber
was so ein bisschen anders bei uns ist, ist, dass wir nicht unbedingt vom Recht und Gesetz her denken, also nicht sofort sagen, nee, das geht nicht, sondern auch kreativ an Recht und Gesetz herangehen und überlegen, wie können wir das Recht umgestalten, beziehungsweise wie können wir unsere Vorstellung von dem, was Recht und was Unrecht ist, verfestigen.
Ein Mittel, um Paragraphen zu hacken, die Kubes Ansicht nach ungerechtfertigt sind, ist die strategische Prozessführung. Sie arbeitet im Rechtsteam des Projekts Frag den Staat und zusammen mit Chefredakteur Arne Semsrott haben sie wissentlich das Gesetz gebrochen und Dokumente aus einem laufenden Verfahren gegen die letzte Generation veröffentlicht. Das ist verboten, aber Kube sagt, dieses Gesetz erschwere nur die öffentliche Berichterstattung. Und deshalb streiten sie dafür, dass in letzter Instanz das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz kassiert. Was also ist eine illegale Anweisung? Wann beginnt Widerstand gegen sie? Der Philosoph und Mathematiker Rainer Mühlhoff hat beim 38C3 eine Studie über ein KI-Tool veröffentlicht, das LehrerInnen helfen soll, automatisiert Klassenarbeiten zu bewerten. Er ist
verwundert darüber, was alles legal ist, also welche gesellschaftlichen Verzerrungen und Schäden man mit KI-Technologie anrichten kann, völlig im legalen Rahmen und nicht im illegalen Rahmen.
Das Tool kommt von der Firma Phobis, dem Marktführer für KI-Tools im Schulkontext. Mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz hat das Unternehmen bereits Lizenzverträge abgeschlossen. Deutschland investiert Millionen. Aber ein didaktisches Konzept bei der Notenvergabe scheint es nicht zu geben.
Wir haben das mit 10 Beispielen simuliert und in nur 2 Fällen war sich das Tool über 5 Wiederholungen der Korrektur einig, was die Note angeht, einig mit sich selbst. Und in den anderen Fällen hat die Note geschwankt, in ca. 30% der Fällen über mehr als eine Schulnote Unterschied, sodass man also sagen muss, das Tool würfelt. Wenn man auch mit der Note nicht zufrieden ist, kann man auch einfach auf Neu generieren drücken. Dann kriegt man eine neue Note und eine neue Bewertung, also ein neues Feedback. Das kann man so lange machen, bis dann da die Note dabei herauskommt, die man der Schülerin geben möchte.
Illegal Instructions bedeutet für einige Kongressteilnehmende, Anweisungen nicht auszuführen oder öffentlichkeitswirksam Debatten anzustoßen. Manche betreten selbst gesetzliche Graubereiche, um zu fragen, was sollte eigentlich legal sein? Auf dem Gelände ist es spät geworden. Trotzdem sitzen überall noch Leute zusammen, tippen in ihre Computer, löten LEDs auf raketenförmige Platinen. In großen, beleuchteten Skulpturen geben sich Menschen Fußmassagen. Andere sitzen auf dem Boden im Kreis und diskutieren über den Klimawandel. Und manche,
wir sind von den Sportsfreunden der Sperrtechnik,
haben einfach nur Spaß daran, Systeme zu knacken.
Wir zeigen hier den Leuten, wie man Schlösser öffnen kann, ohne den Schlüssel zu benutzen. Ja, das kann ja auch mal im Alltag hilfreich sein, wenn man seinen Schlüssel verloren hat oder der Nachbar oder so. Das sind alles legale Instruktionen, die wir hier geben. Wir beschäftigen uns mit unsicheren Konstruktionen.
Stimmen vom Chaos Communication Kongress in Hamburg. Jenny Gensmar war für uns dabei.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die frühere Vorsitzende der Schriftstellervereinigung Pen Berlin, Eva Mennasse, kritisiert die Medien für ihren Umgang mit der Autorenvereinigung. Der Pen Berlin war zuletzt vor allem wegen einer internen Debatte über eine Resolution zum Nahostkonflikt in die Schlagzeilen geraten. Um solche Streitigkeiten sei es seit der Gründung der Autorenvereinigung vor 2,5 Jahren immer wieder gegangen, sagte Menasse hier im Deutschlandfunk Kultur. Man habe den Pen Berlin von Anfang an behandelt, als sei er mindestens Elon Musk, dem man dauernd erklären müsse, was er alles falsch mache und was alles gefährlich und blöd sei.
Und wir haben immer wieder gesagt, Leute, wir haben ohne Bundesförderung, wir haben ohne öffentliches Geld inzwischen 5 Kolleginnen und Kollegen nach Deutschland geholt, die ansonsten in der Türkei, im Iran, in Marokko und in Afghanistan im Knast sitzen würden oder noch schlimmer. Wir haben Buchmessen bespielt, wir haben Kongresse gemacht, wir haben ganz viele Themen bearbeitet und das Einzige, worauf immer wieder mit einer intellektuellen Langeweile eingeschlagen wird, ist, ach, die deutschen Schriftsteller, sie streiten sich schon wieder.
Die Schriftstellerin Eva Mennasse, ehemalige Sprecherin des Pen Berlin. Das Kunstmuseum im japanischen Sakura beherbergt einen von sehr wenigen Ausstellungsräumen weltweit, die ausschließlich dem Künstler Mark Rothko gewidmet sind. Doch das Haus in Trägerschaft des Chemieunternehmens DIC muss sich verkleinern. Das kündigte der Konzern in einer Presseerklärung an, wie das Magazin Art News berichtet. Demzufolge ist das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten und plant nun, etwa ein Viertel der insgesamt mehr als 380 Werke in seinem Besitz zu verkaufen. Neben Rothko und zeitgenössischer japanischer Kunst sind auch Bilder von Pablo Picasso, René Magritte und Kurt Schwitters in der Sammlung. Das 1990 erbaute Museum inmitten einer Grünanlage soll den Plänen zufolge außerdem von Sakura nach Tokio umziehen, um mehr Besucherinnen und Besucher anzulocken. Das Moskauer Bolschoi-Theater geht in diesem Jahr neue Wege, damit mehr Menschen zum Jahreswechsel den Nussknacker sehen können. Bisher waren die Karten für das Ballett von Peter Tschaikowski nur nach stundenlangem Anstehen und zu teils horrenden Preisen zu bekommen. Diesmal wird die traditionell zum Jahreswechsel gehörende Aufführung auch gratis gezeigt, und zwar in mehr als 100 Kinos in ganz Russland. Das Ballett wird auch im Staatsfernsehen übertragen, außerdem für die Fangemeinde des Bolschoi-Theaters als Stream auf dem sozialen Netzwerk F-Kontakte. Wer den Nussknacker lieber live auf der Bühne sehen wollte, konnte die Karten diesmal ausschließlich online kaufen. Damit wollte die Theaterleitung Wucherpreise über Spekulanten verhindern. Die indische Filmindustrie Bollywood bringt nicht nur Neues ins Kino, sondern auch in die Charts. Der Song Toba Toba aus der aktuellen Hindi-Komödie Bad News ist in der Region einer der erfolgreichsten Hits des Jahres. Nun dürfte er weiteren Zuspruch bekommen, denn bei einem Konzert in Dubai performte dazu eine der bekanntesten Sängerinnen Bollywoods, Asha Bhosle. Das Besondere daran, die Musikerin ist 91 Jahre alt und sie traf auf Hindustan Times nicht nur jeden Ton, sondern lieferte auch die exakte Choreografie zum Song, wie sie im Film zu sehen ist. Geehrt fühlte sich der Komponist von Toba Toba. Er bezeichnete Asha Bhosle nach dem Auftritt als lebende Göttin der Musik.
Wenn Sie sich ein leeres Regal vorstellen, in das Sie alle 7 Sekunden ein Vinylalbum mit 10 Songs reinstellen und das Ganze dann einen Tag lang ohne Unterbrechung machen, dann stehen am Ende etwa 12.000 Schallplatten da, also 120.000 Songs. Und das war laut einer Studie von Media Research 2023 die Anzahl an Stücken, die tagtäglich auf Streaming-Plattformen hochgeladen wurde. Und alles deutet darauf hin, dass diese Anzahl in den vergangenen Monaten da nochmal deutlich übertroffen wurde. Ein Grund dafür ist das Aufkommen von künstlicher Intelligenz, kurz KI. Dennis Kastrup hat sich das alles mal genauer angeschaut.
Ende November sorgte Will Page mit einem Vergleich für Aufsehen. Der britische Ökonom, Autor, Podcaster und DJ war 7 Jahre lang Chefökonom von Spotify und wird auf der Webseite Music Radar folgendermaßen zitiert.
Heute wird an einem einzigen Tag mehr Musik veröffentlicht als im gesamten Kalenderjahr 1989. Und viel von dieser Musik wird von den KünstlerInnen selbst gemacht. Es gibt also eine noch größere Nachfrage nach Musikproduktionssoftware.
Damit hat Page auf eindrückliche Art und Weise gesagt, was in der Musikindustrie schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Neue Technologien sorgen dafür, dass Musikmachen immer einfacher ist. Künstliche Intelligenz hat diesen Trend noch verstärkt. Ein paar Klicks reichen heute aus, um ganze Songs zu schreiben und zu produzieren. Das kann auch Nikolai Potthoff berichten. Er produziert seit über 20 Jahren Alben, unter anderem Lena, Tokyo Hotel, Casper oder Aurora.
Es ist unabhängig von KI eigentlich sowieso schon länger so, dass sehr viel, fast alles würde ich sagen, für alle verfügbar ist, um Musik zu machen. So. Und dass es einem sehr einfach gemacht wird, Beats zu machen, Tracks zu machen und es wer hat wirklich eine gute Idee, um was zu machen, ist viel entscheidender als, ich habe tolle Ideen, aber mir fehlt jetzt das Geld, ins Studio zu gehen. Das ist keine relevante Aussage mehr, würde ich sagen.
Potthoff selbst hat in den vergangenen Jahren immer mehr KI benutzt. Mit einer künstlichen Intelligenz kann er etwa testen, wie Stimmen in einem Stück klingen. Der Gesang wird dabei von einer KI in den einer anderen Person umgewandelt. Künstliche Intelligenz ermöglicht außerdem das Abspalten von einzelnen Instrumenten in Songs. Mit diesen sogenannten Stems kann Potthoff dann neue Ideen ausprobieren oder remixen. Dass mit Hilfe dieser neuen Technologie jetzt auch andere theoretisch seinen Produzentenjob übernehmen könnten, stört ihn aber nicht.
Ich bin großer Fan davon, dass jeder mit Try and Error Musik machen kann, Kunst machen kann, dass Kunst nicht daran gebunden ist, Geld dafür zu haben, es machen zu können, ein Studio mieten zu können, Musiker mieten zu können etc., sondern dass jeder mit einer guten Idee genauso weit kommen kann, ob mit oder ohne Budgets. Insofern finde ich es sehr gut, dass es so geht. Und ich glaube, wenn man möchte, dass jeder alles machen kann, muss man die Konsequenz tragen können, nämlich auch zu filtern, dass es dann auch sehr viel schlechte Sachen gibt.
Ist also alles so, wie es immer schon war? Entweder findet man die eigene Musik, indem man den Empfehlungen von anderen Menschen folgt, dem Freundeskreis, Podcastern, TikTokern oder Radioleuten, oder man verlässt sich auf die Algorithmen, die einem ständig neue Vorschläge machen. Das Problem dabei, die Masse an Songs macht das Filtern nicht einfach. Außerdem wird es immer schwieriger, einzigartige Melodien zu schreiben oder sogar unmöglich. Der Rechtsanwalt Damien Real hat zusammen mit dem Programmierer Noah Rubin das Projekt All the Music ins Leben gebracht. Gerufen. Die beiden wollen mit Algorithmen jede mögliche Melodie komponieren.
Ich sitze hier jetzt im Jahr 2024 und wir haben ungefähr 471 Milliarden Melodien generiert. Wir haben alle mathematisch möglichen Melodien errechnet, die es jemals gab und geben wird. Uns gehen also die Melodien aus.
Die Ergebnisse haben sie mit dem Verzicht auf Rechtsansprüche freigegeben, um auf Unklarheiten beim Copyright aufmerksam zu machen. Denn wenn jede mögliche Melodie bereits komponiert wurde, kann man dann eine einzelne Melodie in Zukunft noch urheberrechtlich schützen lassen? Solche Fragen werden die Gerichte im großen Durcheinander aus künstlicher Intelligenz und menschengemachter Musik wohl noch lange beschäftigen. Dabei ist es schwierig, überhaupt zu definieren, was KI-Musik eigentlich ist. Wie viel Prozent menschlicher Input ist nötig, um nicht künstlich zu sein? Wie werden neue Programme das Produzieren verändern? Was heißt es für Arbeit in der Musikindustrie, wenn immer mehr Menschen ProduzentInnen sein können? Nikolai Potthoff sieht darin für sich aber keine Gefahr.
Ich habe keine Angst vor KI tatsächlich. Ich rede da viel mit einem Freund drüber und der ist Mix-Engineer und jetzt wird gerade irgendeine KI angekündigt, die einzelne Spuren analysiert und dann in der Software den Mix für dich macht. Und da ist ja auch so, ja, und dann? Aber auch da sage ich ja, aber die fühlt es nicht, was du fühlst.
Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass die riesige Zahl an produzierten Songs immer größer wird.
Fundstück.
Er war als Varieté-Künstler, Hypnotiseur und Hellseher unterwegs, zunächst in Kaschemmen der Halbwelt, später auf großen Bühnen wie der Scala in Berlin. Seine Vorhersage des Reichstagsbrandes einen Tag im Voraus, die ihm vermutlich von einem befreundeten SA-Mann gesteckt worden war, markierte gleichzeitig sein Todesurteil. Knapp 3 Wochen später wurde Erik Jan Hanussen von den Nazis ermordet. Ein Jahr zuvor, im Februar 1932, hatte Hannussen einen Blick auf die Zukunft der Welt getan. Es waren unruhige Zeiten und viele Menschen empfänglich für politische Prophezeiungen, die aus ihren Ängsten Kapital schlugen. Einer wie Hannussen wäre wohl auch heute wieder gut im Geschäft.
Für die Zukunft der Welt prophezeie ich folgende Ereignisse. Das Jahr 1932 ist das Jahr, von dem spätere Geschlechter sagen werden, hier war erst der Weltkrieg zu Ende. Die kommende Zeit wird uns eine endgültige Lösung der Kriegsschuldenfrage bringen. Sie wird die Verhältnisse der Nationen zueinander wohl in dieser Frage klären, aber trotz aller Abrüstungsverhandlungen neue schwere Komplikationen, neuen Zwist und leider neue kriegerische Ereignisse bringen. Im Osten wird der Abschluss kriegerischer Ereignisse nur eine ganz kurze Unterbrechung neuer, gewaltsamer Auseinandersetzungen der Völker bringen. Trotzdem erlebt die Wirtschaft vieler Staaten einen Aufschwung nach jahrelanger Depression, wie das in Kriegszeiten immer der Fall ist. Amerika wird es wie immer verstehen, die Industrie und den Handel wieder anzukurbeln, die Arbeitslosigkeit einzudämmen und der leicht erschütterten Währung des Dollars die alte Stabilität zurückzugeben. Ganz besonders Russland wird ein Absatzgebiet sondergleichen bilden. Daran wird auch der 5-Jahres-Plan des vorigen Jahres und der neue Plan Russland nicht ändern. In Deutschland und Frankreich, ich nenne mit Absicht beide Länder nebeneinander, weil sie wirtschaftlich eine große Strecke miteinander gehen werden, kommt es zu einem starken Aufschwung des Handels. Es kommt aber vorerst auch zu außergewöhnlich starken Differenzen, die mit einem Kurswechsel in Deutschland zusammenhängen. Die Länder verschließen hermetisch die Grenzen. Die Weltabrüstung bleibt leider eine Utopie. Abkehr vom Gold setzt sich durch, das an all dem Elend dieser Zeitläufe schuld gewesen.
Tja, Erik Jan Hannussen, die hellsehende Schallplatte vom Februar 1932. Paul Paulun hat dieses doch bemerkenswerte Fundstück aus dem Archiv gefischt.